Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Joachim Bergauer. Joachim, stell dich mal vor und sag uns, wie du zur Fotografie gekommen bist.
Oh mein Gott, also mit der Frage habe ich jetzt überhaupt nicht. Jetzt sowas kommt wie, ja, stell dir mal vor, wie bist du zur Fotografie gekommen? Ja, das fing relativ früh an. Ich habe die Kamera meines Vaters geklaut. Die ist so völlig verwaist im Wohnzimmer drinnen herumgelegen. Das war damals ein AI-1 analog Canon. Mir war irrsinnig langweilig. Und dann habe ich jedenfalls die Kamera genommen und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, sehe meine Katze.
Okay.
Wie sie dann so in diesen so Bordeaux-Roten, also meine Mutter hat eher so mit diesen Mischfarben eher so die Wohnung eingerichtet und die liegt jedenfalls da drinnen und der Lichteinfall war vom Fenster, also das war meine erste Fensterlichtgeschichte und da habe ich die Katze fotografiert in allen Perspektiven und man muss sich vorstellen, so Analogfilm hat ja nicht viel Bilder drinnen und dann habe ich schon gemerkt, oh, es geht dem Ende zu, es gibt Ärger, weil das war ja relativ teuer. Ja. Oh, meine Eltern aber waren auch nicht gerade die fleißigsten, was die Filmentwicklung angeht. Und das war, glaube ich, keiner zu dieser Zeit. Also nicht so wie mit dem Handy machen, reinstellen und Lob kassieren, sondern das war so, man nimmt den Film und geht dann zum Fotohändler seines Vertrauens. Der sagt, in 3 Tagen ist das Ding fertig und wir haben dann die Bilder für Sie. Gesagt, getan, ich komme eines Abends wieder heim und die Eltern sitzen im Wohnzimmer und schauen mir mit finsterem Blick an und ich denke mir, oh Scheiße, ich habe was ausgefressen, im selben Moment ist mir geschossen, ich habe ja den Film rausgeschossen, okay, das wird jetzt Ärger geben. Ja, und daraufhin sagt mein Vater zu mir, hast du diese Bilder gemacht? Und sagt man diese Katzenbilder. Und die waren gar nicht mal so schlecht. und sagt, ja, die habe ich gemacht. Ja, dann erzählen sie mir jedenfalls, so, jetzt setzt ihr mal hin. Wir sind zum Fotohändler unseres Vertrauens gegangen, haben diesen Film abgegeben, haben diesen Film zurückbekommen mit den Bildern und dann sagt er zu uns, können wir diese Bilder bitte in die Auslage stellen? Die sind so super, die sie gemacht haben und wir würden sie gerne vergrößern, eine Auslage, so quasi der
Katzenbilder vorm Internet.
Genau. Und als Honorar haben sie im Endeffekt dann ihnen auch nur 10 Filme gegeben oder ein bisschen mehr.
Okay,
boah. Und daraufhin voller Stolz kriege ich von meinen Eltern 2 Filme. 8 haben sie selber gebunkert. Ja. Das hat eh nur ein Nachspiel. Und jedenfalls habe ich gedacht, hurra, ich habe jetzt ein paar Filme, ich kann fotografieren. Ja. Ab dem Moment, wo die Erwartungshaltung aber von ihnen war, hat es mich schon wieder nicht interessiert. Ja. Also es war, aha, jetzt anfangen zu fotografieren, vielleicht auch noch gut werden oder solche Sachen. Nein, taugt mir nicht. Jedenfalls war es dann so, ein paar Tage später war mir nur mal langweilig, also dieses Rad hat sich dann wiederholt. Und ich habe dann die Katze fotografiert, aber diesmal im Bad. Ja, und das Bad habe ich dann eingelassen. Ja, seither ist diese habe ich ein ganz komisches Verhältnis zu der Katze entwickelt. Ja, oder die Katze zu mir, ja, weil sie ist nämlich in diese Wanne reingefallen und Katzen und Nässe, das ist nicht gut. Und das war eigentlich auch ein bisschen, ich hätte es nicht anschubsen dürfen. Also das da, ja. Und jedenfalls ist sie raus, ich nehme die Kamera relativ schnell und das war eigentlich der Start für die dramaturgische Fotografie, die dann später gemündet hat in Richtung Sportfotografie. Und das war eigentlich der Beginn. Also man braucht eigentlich nicht mehr sagen, der Beginn war eigentlich der verwahrloste Fotoapparat und die Katze.
Sehr cool.
Ja, und immer wenn die Katze mich jetzt dann gesehen hat mit dem Fotoapparat, also
Katze
ist
weg.
Um ihr Leben geflohen. Ja.
Ja. Hast du dann danach eine Ausbildung gemacht in der Richtung oder ist das, wie ist es dann weitergegangen von der Katze zum Fotografen.
Also willst du jetzt eine Donald Trump-Lüge oder willst du die Wahrheit?
Du darfst das aussuchen.
Okay. Es war eigentlich schon der Start. Also der große Start war eigentlich dann, weil ja Fotografie sehr teuer war, hat es bei uns in den Anfängen, in die 80er Jahren, Jugendzentrum gegeben. Das war das größte Jugendzentrum in Westösterreich. Das war das Jugendzentrum Lehm. So ein bisschen Lehm muss man ein bisschen erklären, ist ein bisschen Ghetto in Salzburg. Und aber ganz, ganz, also da ist es ziemlich manierlich abgegangen und ich habe die Möglichkeit gehabt, da drinnen zu fotografieren und auch zu entwickeln. Also da war ich zarte 15, 16 Jahre alt. Und das hat mir dann so gefallen, also das hat sich dann so reinentwickelt, dass ich mich natürlich damit auseinandergesetzt habe mit Bilddramaturgie. Parallel habe ich dann noch die Ausbildung gemacht als Kaufmann, aber das hat mir nicht gefallen und dann habe ich die Abendschule gemacht und parallel gelernt und im Jugend Zentrum habe ich mein Hobby gefreundet, das war die Fotografie, habe mich aber wahnsinnig schnell entwickelt. So ist es dann nach dem Jugendzentrum passiert, also mit 17, 18, dass ich dann für einen Film gearbeitet habe, das war damals Bildung-Film und nachdem die Firma da Konkurs gegangen ist, hat mir die Kronenzeitung angerufen und hat gesagt, okay, wir brauchen einen Sportfotografen. Dann bin ich zur Kronenzeitung rein, habe da 20 Filme gekriegt und das war eine tolle Geschichte und da war so gerade so ein Spiel Austria Salzburg gegen Donnerwitz und das habe ich fotografiert, also die übertrainierten Beine von Krankl und Co. Und wie ich die fotografiert habe, habe ich schon gemerkt, oh scheiße, ich komme nicht ran, weil ich habe ja kein Zoom in dem Sinn gehabt, sondern so eine kleine Minolta irgendwas, so eine TX-Kamera analog, die eigentlich keine gute Optik, das Kameragehäuse war eher so aus Plastik. Ja, und irgendwie habe ich dann Bilder gemacht und habe mich aber dann konzentriert auf den Trainer, dann habe ich mich auf das Publikum konzentriert, also eher diese Emotionen, die was sie eigentlich dann in meinem Leben dann letztendlich weitertragen hat. Und wie diese Emotionen, das war eigentlich auch immer der Kernpunkt. Jedenfalls, ich mache am Abend diese Filme raus, lege die Bilder hin und der Typ, also der Hauptfotograf der Kronzeitung, legt natürlich diese wahnsinnigen Action-Szenen hin, so mit 400 mm geschossen oder 500 mm und ich denke mir die ganze Zeit, scheiße, da habe ich kein Leibwald, die werden mir am nächsten Tag anrufen und sagen, hey, schlechte. Ja? Also das war dieses Gefühl, was ich gehabt habe und tatsächlich, sie haben mir am nächsten Tag angerufen und gesagt, hey, wir brauchen die. Also das hat so weil sie wollten eigentlich genau diese Bilder eigentlich auch haben und diesen Test habe ich eigentlich ja, irgendwie bestanden, aber wobei, ich habe dann eben diese eine oder zwei Jahre bei der Kronenzeitung, wo ich dann binnen einem halben Jahr schon für Europacup-Spiele dann eingesetzt worden bin, das ist rasend schnell gegangen.
Auch noch immer so mit dem Spin quasi weg vom Fußballplatz oder hast du ein Objektiv gekriegt?
Ja, das war ganz interessant. Also zuerst haben wir uns ausgepackt. Das war so ein Dammer und 300 mm, so ein lichtstarkes Ding. Das hat man bewegt wie ein Panzer. Also das war nicht die feine Klinge und man hat alles manuell machen müssen. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du 300 oder 400 mm hast, wenn ein Fußballer auf dich zukommt, oder dann musst du relativ einen eigenen Rhythmus entwickeln. Und in der Analogfotografie ist es doch so, also diese Schule, wie, was ist scharf oder was ist mir wichtig, also Ausschnitte hast du selber festlegen können, ohne dass du jetzt großartig reinprogrammierst und sagst, so will ich die ganze Geschichte haben. Es ist eine Gefühlsgeschichte. Also Sportfotografie ist eine Hochgeschwindigkeitsfotografie, die fühlen natürlich mit Gefühlen, auch die Emotionen von dem Publikum, wenn das Publikum lauter wird, dann weißt du schon, bist du schon angespannt wie ein Drahtseil. Und so passieren eigentlich dann auch die Bilder. Ich habe es dann auch geschafft, dass ich sehr viele Titelseiten dann gehabt habe, wo Entscheidungen, wo ist der Ball drinnen und es hat einfach funktioniert. Also dieses Gefühl für Bilder und für Geschwindigkeit und Emotionen, das hat man oder hat man es nicht. Also das ist so. Und damit ist das eigentlich auch die halbe Miete. Ne? Okay.
Und vom Blick, also du warst dann quasi auch quasi auf die Fußballer gerichtet und nicht mehr so auf die Trainer und das rundherum.
Ja, klar, ich wollte natürlich so gut sein wie die anderen. Also,
okay,
also,
ja.
die aufs Feld gehen. Und nicht, dass sie da irgendwie, dass die mich dann belächeln und sagen, ja, der macht ja nur den ruhigen Strohhalm oder so. Sagen, ja, also ich wollte mich auch mit denen messen. Ja, aber ich habe dieses aus dem Auge nie verloren, was passiert rundherum. Es war natürlich die bessere Geschichte, was da drumherum läuft, weil eine Szene ist ja nur eine Szene. Ja. Und meistens hat es zwei Fußballer, die miteinander kollidieren und irgendwo ist der Ball drinnen. Also eigentlich ein nichts aussagendes Bild. Eine richtig entscheidende Spielszene, ein Foul, wo das Spiel kippt oder eine Torszene oder eine fragliche Schiedsrichterentscheidung. Also und man hat das auf Bild, dann hat man eigentlich das gute Sportbild, mit dem der Ball war und natürlich die anderen Medien auch ganz gut arbeiten können. Wobei natürlich die Episode der Kronenzeitung war nicht lange, also die hat 2 Jahre gedauert, wenn überhaupt. Und das war für mich nach wie vor für mich immer ein stark inhaltliches Problem. Auch wenn ich jetzt nur im Sport gearbeitet habe, war die Kronenzeitung wirklich mit Bauch, sagen wir mal so.
Selbst da ein inhaltliches Problem.
Eigentlich schon sehr. Natürlich kann man jetzt sagen, ist nicht die Fotografie inhaltlich, wohin führt sie denn? Also wo betrügen wir überall? Also es gibt ja tausend Arten von Fotografie. Es gibt die faschistoide Fotografie, die jetzt sehr aktuell ist, aber nicht in der Form. Ist ja nichts anderes. Also nur immer Stärke, Kraft und so weiter. Und wenn man zurückschaut, dann sieht man diese Sachen sehr bei den Spartanern, also die Darstellung der Griechen, alles, was mit faschistoider Kultur zu tun hat. Natürlich auch Eleni Riefenstahl und Konsorten, also die das natürlich dann während der Olympia 33, also in Deutschland, ziemlich publik gemacht haben. Also immer diese Stärke zu demonstrieren, keine Krankheiten und immer nur die absolute Schönheit, eine gewisse Sterilität. Und all diese Sachen, was nur peripher für die Fotografie gut ist, nur also Abteilung von der Fotografie. Es gibt dann natürlich tausend Arten dazu, Food-Fotografie, was da toll war, Architektenfotografie, Imagefotografie und so weiter. Nur glaube ich zum Beispiel, dass die Königsdisziplin grundsätzlich die Emotion, die Menschenfotografie ist.
Wie bist du dann vom Fußballplatz zur Menschenfotografie gekommen? Ich meine, ich würde nicht sagen, dass Fußballer keine Menschen sind, aber du weißt,
Na, sie sind verwöhnte Fratzen. Ne? Also das ist im Endeffekt, damit ist alles gesagt. Ne? Ich meine, ist ja logisch, die werden von Erfurt von irgendeiner Akademie dann hergeholt und haben keinen, der sie weiterzieht oder der zu ihnen da ist oder sagt, hey, der Weg zur Demut ist ja lange oder der fängt schon im Endeffekt mit ein paar bestimmten Dingen an. Na, sie sind, das wird ihnen nicht beigebracht. Also das die Schuld der Vereine natürlich, die können nichts dafür. Die sind halt Die werden halt zu verwöhnten Fratzen gemacht. Das liegt. Ja, das ist leider so. Das ist dann im Laufe der Zeit ist es dann immer weitergegangen. Also ich habe dann für Schauspielhaus Salzburg gearbeitet, auch für die Festspiele und so weiter. Und das ist dann weitergegangen bis hin zur New York Times, die dann ich dann auch mit Festspiel Bildern betreut habe. Also es ist schon in die Kultur gegangen, also in die sogenannte Hochkultur. Und da war auch immer das Spiel mit Menschen, Dramaturgie, Inhalten war immer sehr, sehr stark geprägt. Und dann ist es natürlich stärker in die Werbefotografie gegangen. In die Werbefotografie habe ich dann so die ersten, was habe ich denn gehabt, so im Jahr meine 30, 40 Titelseiten. Und das war immer mehr. Aber du musst dir vorstellen, du hast 200 oder 300 Veröffentlichungen im Monat. Ja? Und trotzdem kennt die keine Sau. Das ist Österreich. Also das ist sowas wie, ja, das ist so medienbegleitend. Wenn du so medienbegleitende Geschichte drinnen hast, wie ich arbeite jetzt für die Medien und mache diese Sache, also die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Ja? Also besonders jetzt in einer Zeit, wo wir in einer Bilderflutgesellschaft leben, also wo alles bespickt ist mit Bildern und dann arbeitet einer an. Das ist so, wie nehmen wir Bilder an, wohin wollen wir denn mit den Bildern? Und das ist eigentlich nichts anderes wie die große Reise oder die Anleitung zum Unglücklichsein. Außer die, die es geschafft haben. Aber die vergessen das dann, weil da ist der Weg zur Demut nicht mehr da. Die, die es geschafft haben, die sagen, ich habe so wahnsinnig viel Arbeit und ich bin ja da auf der ganzen Welt überall und mache da diese ganzen Geschichten und erinnern sich eigentlich nicht mehr, wie es früher war oder wie der Beginn war. Bei manchen ist es die Lobby die richtige und bei manchen ist es teilweise können sie selber vermarkten. Und so, dass ich das einmal sage, dass ich einen Kelvin Hollywood zitiere, das ist unglaublich, ja. Das wollte ich eigentlich immer umgehen, aber er hat mit einem Ding wirklich recht gehabt, indem er gesagt hat, man muss laut rasseln. Ja. Der, der am lautesten rasselt, der hat auch Erfolg. Und das ist interessant, das hängt ja gar nicht mit der Bildqualität zusammen oder was er macht oder dem Image oder der Dramaturgie, mit der Überlegung, mit der Konzeptionierung, mit dem Aufbau, also mit dem Background, den man hat, sondern es hängt letztendlich damit zusammen, ja, so, jetzt schreiben wir mal ganz laut, jetzt fällt das einmal 100 Leute auf und 1000 und dann 10.000 und so, jetzt will ich da einladen, weil ich ja aufgefallen bin. Aber es hat eigentlich damit zu tun, also mit inhaltlicher Qualität. Ja. Und da muss man muss auch unterscheiden, technische und inhaltliche Qualität. Der eine ist halt mehr Techniker und der andere ist halt mehr inhaltsbezogen. Es ist gut, wenn es eine gute Mischung ist, wenn er sich von der Technik auskennt und er weiß, wie er es macht, er hat seinen Stil, er setzt es um, verbessert sie marginal jedes Monat, weil er viel arbeitet. Und bringt es inhaltlich ganz gut rüber und technisch auch ganz gut rüber, dann ist es eigentlich gut. Ja, also dann kann man sagen, das ist der Fotografergewinn. Und es gibt wahnsinnig viele Werbefotografen, die zum Beispiel ja frei nichts mehr arbeiten, weil sie ja den ganzen Tag technisch unterwegs sind, das habe ich alles auch selber erlebt, mit dem Maßband, wie weit geht das, da bringen wir nur Perlen rein, das interessiert keine Sau. Es ist so wurscht. Und nichts ist vergänglicher wie Werbefotografie. Ja? Das ist sowas wie die Tageszeitung von gestern, das interessiert auch keine.
Das stimmt. Ja, und wie
So
bist
jetzt
dann?
steht Peter Ford fortfahren nach der New York Times, oder? Ja, es hat sich dann alles so entwickelt. Heute reise ich sehr viel. Also, und ich mache mich unabhängig. Das heißt, die Wirtschaftsabhängigkeit ist also so, was der Fotografie nicht gut tut. Ich habe das ja schon vorhin gesagt, also mit der Werbefotografie. Also wenn man zu sehr wirtschaftet, etwas wie ein Hemmschuh. Ja? Ich kann es am besten damit erklären, mit den Worten von Brecht, der mal gesagt hat, er hat, man nehme einen Kutscher Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja? Und der ist reich, der hat eine Kutsche mit 6 Pferden, das ist ein schönes Gespann. Die Kutsche ist auch sehr schön. Und er fährt mit der Kutsche dann durch London und die Leute bewundern ihn. Wow, er hat den Status, er hat die tolle Kutsche. Würde man zu diesem Mann dann aber hingehen und sagen, du musst mit der Kutsche fahren und du kriegst Geld dafür, würde es ihn nicht interessieren. Und so verhält es in der Fotografie. Völlig logisch ist. Und das sind so diese menschlichen Mechanismen. Ne? Entweder du verlierst in die Fotografie rein und siehst es nicht mehr als den Brotberuf, sondern als Passion oder Leidenschaft. Ne? Dann fängt es an zu funktionieren. Aber es funktioniert nicht im eigenen Land, sondern es funktioniert eher überregional. Also es funktioniert eher von außen. Also musst du, und das empfehle ich jedem Fotografen, immer nach außen streuen, nicht nach innen, weil sonst wird der Status des Hochzeitsfotografen das, was jetzt nicht als negativ gewertet wird, es gibt wahnsinnige Hochzeitsfotografie, aber er wird diesen Status nicht verlassen. Und er wird auch keine wahnsinnige Hochzeitsfotografie machen, weil das Leistungsgefälle oder das, der, sagen wir so, weil die Erwartungshaltung von den Kunden nicht wahnsinnig groß ist. Es ist genauso ähnlich wie in der Werbefotografie. In der Werbefotografie in Österreich ist die Erwartungshaltung nicht wahnsinnig groß. Also ich kenne keinen überforderten Werbefotografen. Aber sie werden dann überfordert, wenn es dann letztendlich über 3 Agenturen geht, wenn es ein Riesenprojekt wird und wenn ein Briefing dann da ist von 120 Seiten und so sollte es letztendlich gemacht wird, wo so ein richtiges Studium schon ist, dass man das Bild. Das ist auch witzig, weil man kriegt manchmal wirklich solche Briefings, die 50, 60 Seiten sind und dann, wo man sich aber auch denkt, wiederum, naja, mit einem Satz sitzt er dann. Auch das gibt es, ja. Aber es ist nicht überall so. Ne?
Was
Hängt eben
machst
von den Agenturen ab. Ja.
du für die, dass quasi den Kopf frei hast oder die Leidenschaft der Fotografie erhalten bleibt?
Ich nehme nicht alles an. Ja. Also ich habe diesen Luxus, also dass ich also ich versuche auch keine wirklich, ich hab, in meiner Spitzenzeit waren wir zu fünft. Ja.
Okay.
Das ist ja jetzt für einen Fotografen eigentlich schon übertrieben viel in Österreich. Und das habe ich eigentlich dann so im Laufe der Zeit, wie ich gemerkt habe, wir mehr Buchhalter. Habe ich also sofort aufgestellt. Ja. Also das heißt nicht Leute entlassen, da hat es dann tausend Wege gegeben. Halt im Endeffekt doch geht her und sagt, man hat eine soziale Verantwortung. Ja. Also jetzt bin ich aber so allein, habe ein großes Studio, also es ist ein Mietstudio, das können sich andere Fotografen dann anmieten, besonders gerne im Winter, wenn es draußen recht kalt ist, wobei das jetzt auch wiederum aktuell ist, dass man Frauen gerne auf Eisplatten raufstellt. Das war jetzt aber nicht zynisch gemeint, aber mir ist es nur aufgefallen.
Ja, ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit auch solche Fotos gesehen, ja.
Gut, also wo bin ich jetzt stecken geblieben? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich sag bei dem, ich sag so vom Grundprinzip,
Ja.
wie's dein Kopf frei hältst oder wie's jetzt das machst, dass dann einfach die Leidenschaft erhalten bleibt.
Also, das ist Sparsamkeit da. Also, man konzentriert sich oder man denkt in diesen Bildwelten und möchte das unbedingt machen und braucht dann einen bestimmten Typ dazu. Man hat im Endeffekt da die Freude der sozialen Begegnung. Das heißt, also man lernt jetzt zum Beispiel so ein belgisches Modell oder ein vietnamesisches Modell kennen, also deren, wo man sagt, genau das ist jetzt für meine Umsetzung die richtige Frau. Ja? Ich brauche manchmal giftige oder manchmal nicht diese ganz klassische Schönheit, die man in Modekatalogen immer wieder findet, weil die verlieren relativ schnell einen Reiz, weil man sagt, oh, die ist schön und blättert weiter. Also die Nachhaltigkeit der Bilder ist genau das Wichtige. Wenn ich jetzt dann oberflächlicher Fotograf zum Beispiel reingeht und schaut, hey, er hat schon mal einen Berg aus seinen Seiten gesehen und der blättert das jetzt in 4 oder 5 Sekunden durch, wird er niemals die Inhalte feststellen, sondern nur in Quintessenz runterkommen, der hat schöne Frauen. Ja, das war's dann, ja. Also er geht nicht in die Tiefe rein. Ja. Ich erwarte natürlich von Fotografen, dass sie teilweise in die Tiefe reingehen, also dass sie von der Fotografengeschichte etwas wissen. Oder wer jetzt zum Beispiel Capra war, wer Man Ray war, wer Mebeldorf war. Also das wird schon, also das setzt sie voraus, dass sie Wissen über die Dramaturgie und die Geschichte der Fotografie und ihren eigenen Zugang dazu. Mir ist es immer zu wenig, wenn ich jetzt irgendwie eine Frau im Wald sieht, die schmachtend die Hand irgendwie auf dem Kopf oben hat und irgendwo herumleidet, indem sie dann runterschaut oder irgendwas in dieser Richtung auch macht. Es sind immer die gleichen Bilder und sie haben meistens wenig an und das im Wald. Man kriegt ja völlig andere Realität. Also wenn man im Facebook anschaut, boah, Wahnsinn, das sind so viele nackte Frauen im Wald. Ja, und da geht man rein in den Wald und kann es da, also man fühlt sich betrogen, Fake News. Ja, Fake News, das ganze einzige Fake News. Ja. Also Facebook erklärt, es sind nackte Frauen im Wald, man geht rein, es ist nicht so, das ist Fake. Ja.
Ja.
Landesnervenklinik Salzburg, grüß Gott.
Ja, hallo.
Oh ja, okay, gut, wir sind wieder online.
Genau.
Okay, gut. Wo bin ich jetzt stecken geblieben? Ah, hast du schon geklatscht?
Jetzt brauchen wir nicht mehr klatschen. Aber klatscht sicher nur mehr. Achtung.
Okay, Achtung.
Aber
Oh,
im Grunde ist es egal.
okay.
Noch Fake News waren wir. Nackte Frauen im Wald. Und genau.
Genau. Ja, das hängt natürlich auch mit Bildern zusammen. Also wir erleben das zum Beispiel in der Pressefotografie oder in der Kriegsfotografie. Also in all diesen Fotografien, wo die Medien die Bilder brauchen, da gibt es dann Situationen, wo dann 20 Fotografen in ein Hotel eingesperrt werden. Wir kriegen kein Bild. Okay, dann gehen wir raus zu den zwei Uniformierten, stellen eine Donne hin, zücken die Donne an und auf 100 Titelseiten ist, in Palästina sind schon wieder Unruhen. Auch das ist zum Beispiel so etwas, das Bild kann auch lügen.
Ja,
Ja?
ja.
Wenn man sich inszeniert, und da muss man dann immer unterscheiden, wo lügt man, wo lügt man nicht. Ja? Wenn man Illusion schafft, ein Kunstwerk, etwas, eine Form, ja, dann kann man ruhig lügen. Ja? Weil da geht es ja nicht, das ist ja so ähnlich wie, ich habe jetzt das Model, aber das Model hat irgendwas, aber mir gefällt das mit der Nase nicht, mir gefällt das nicht, dann konstruiert man es her. Ja? Das passiert nicht oft, aber es passiert. Ja? Und da ist es auch völlig legitim, weil man arbeitet ja nicht für das Model, sondern man arbeitet für das Bild oder man arbeitet für etwas, was man aussagen will, an eher den Inhalt oder die Dramaturgie oder die Stärke oder die einfach nur manchmal auch nur die Schönheit. Ja? Also dass man einfach nur sagt, okay, das Bild ist jetzt für meine Seele ganz gut oder es gefällt mir, es spricht mir an, ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber dann hat es etwas. Das Schönste natürlich sind diese Erlebnisse, wenn die Leute dann auch herkommen und sagen, hey, der Berger macht die und die Bilder. So, das möchte ich mal aufhängen. Also so wie, sie gehen halt nicht zum IKEA, sondern sie gehen zu mir. Das ist ähnlich, aber es hat gewisse Parallelen. Und diese Parallelen sind zum Beispiel mit jedem Bild, was man macht, hinterlässt ein Teil von sich selber auch. Und wo man sagt, so, das ist jetzt ein Teil von mir, meine Form, mein Ausdruck, genauso wie beim Schriftstellerbuch ist. Die, was immer aktueller wird in der Mode, Fotografie. Das ist überhaupt der ganze witzige Geschichte, dass die Fotografie sie den Zeitgeschehen immer anpasst. Man weiß zum Beispiel, was ist die 70er Jahr oder 80er Jahr, teilweise aus der Technik heraus. Man schaut sich die Bilder an und weiß ganz genau, in welchem Jahrzehnt die geschossen worden
Voll.
sind. Ja?
Voll.
Und das ist aber in der jetzigen Zeit, wo so viele Unruhen drin sind. Also eigentlich das Groteske in einer Wohlstandsgesellschaft. Also, ich habe ja noch nie einen sterbenden Österreicher gesehen, aber ich habe schon sterbende Inder oder ich habe schon sterbende Afrikaner in der Sahelzone gesehen. Und nirgendwo ist der Wohlstand so ausgereift wie in Europa, also in den Industriegängen. Ja. Und da kommt jetzt aber überall diese Unruhe, wir von außen kann reinlassen, Nationalismus und so weiter. Und natürlich auch den Hang natürlich zu dieser faschistoiden Fotografie. Weil nirgends ist es so ausgeprägter wie in der jetzigen Zeit. Also wo man immer nur dieses Elegante, dieses Perfekte, dieses Ideale letztendlich dann ja abbildet und damit eine ganze Generation kleine Bummelchen, kleine McDonald's-Kinder in tiefe Depressionen stürzt. Ja. Und das ist natürlich diese Schleife der Unzufriedenheit. Und die wird geprägt über die Fotografie. Also die Menschen werden immer unzufriedener, immer unglücklicher in einem
Voll.
Wohlstand, in dem sie letztendlich erleben. Ja. Und auch natürlich immer abgehärteter. Also das kommt mit einer Filmkultur, es kommt mit der Sprache, mit der Vergewaltigung der Sprache, mit allen diesen Dingen kommt es zustande und natürlich am propagierten Egoismus. Ja? Und das tragt sich natürlich in dieser Fotografie auch leider wieder. Und natürlich, was daraus resultiert, ist daraus Neidgesellschaft, die explizit immer stärker wird von Jahr zu Jahr. Also Erfolg.
Glaubst du, kann man als Fotograf da irgendwas dagegen machen?
Es ist so, es müsste im Endeffekt die Wirtschaft hier ein bisschen mehr sensibilisieren. Eben was Emotionen, was Geschichten angeht, was Bilder angeht. Ja. Ich denke mal zum Beispiel, also so, ich trage sehr viel dazu bei, also das, und sage, Fotograf, rechter Fotograf, das klingt jetzt provokant. Aber ist kein guter Fotograf. Ja? Warum? Es geht ihm ein entschiedener Tool ab, und zwar ist es Empathie. Also die Empathie, sie rein zu versetzen, wie fühlt sich jetzt das Kind? Warum weint es? Und nicht genervt zu sein, sondern warum? Was war der Auslöser, warum das Kind geweint hat? Wie geht es dem Menschen, der zum Beispiel auf dem Weg ist, in die Stadt, um Nahrung zu suchen, damit er seine Familie erhaltet? Ja? Also das sind so diese grundlegenden Dinge. Also dieses Mitleben, Mitspüren, auch lösungsagierend einzugreifen. Er ist ja nicht nur Beobachter, er lebt ja mit den Menschen mit. Und genau das ist der Punkt, wo dann aber die Bilder immer besser werden. Das ist zum Beispiel, ich fahre jedes Jahr, und zwar jetzt die letzten 6 Jahre, fahre jedes Jahr nach Senegal ins Lepradorf. Und das erste Jahr habe ich da eigentlich gebraucht dafür, dass ich integriert wird. Also dass mich die Menschen im Senegal auch integrieren, damit ich einen Zugang zu ihnen kriege. Das ist so ähnlich wie bei uns. Also wenn jetzt jemand kommt, der sollte integriert werden, ja, und Er wird da integriert und er sollte ja die Sprache und irgendwas lernen, dass er sie ja relativ gut anpasst und in einer Leistungsgesellschaft wie in der natürlich irgendwann einmal die Aufgabe hat, die Pensionen für die ältere Generation zu zahlen. Ja, also sie werden auch gebraucht. Also augenscheinlich werden sie nicht nur gebraucht, aber sie sind nicht gewünscht bei uns. Das heißt, also das werden sie spüren, wir sind nicht gewünscht, ja, aus was für Gründen auch immer, oder sie sind eine Belastung oder sie sind Thema. Da fängt ja eigentlich das Problem an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Senegal runterfahre und ich werde nicht gewünscht, dann fahre ich nicht mehr runter. Ja, also das ist dann für mich kein Zugang, wie ich zu meinen Bildern komme. Ja, jetzt gehe ich runter, versuche mich mit den Leuten zu unterhalten. Das Afrikanische, das Wolof kann ich bis heute nicht. Aber sie sehen, dass ich mich bemühe oder dass ich ja netter bin oder dass da und wir versuchen es mit Händen und Füßen und da gibt es immer Zwischenpersonen, die ja dementsprechend da helfen. Jetzt geht es ein bisschen besser schon, jedes Jahr geht es besser und jetzt freuen sie sich so richtig, also dass sie kommen. Jetzt ist im Endeffekt schon so wie vorhin schon Flo da. Also wir kommen runter, man wird eingeladen, die Kinder wollen mit mir Fußball spielen, ich spiele mit ihm Fußball, nach 10 Minuten bin ich tot. Also aber es ist ein Erlebnis und Erlebnis, also einfach sie reinfallen lassen, nicht mit einem Vorurteil oder das Allerschlimmste, mei, die sind so arm. Das ist furchtbar, ja? Das kann man nicht machen, ja? Weil sie sind nicht arm, sie haben materielle Armut, ja. Aber sie haben vom Gemüt her, vom Leben, vom Lachen, von all den Dingen, so wie es ich jetzt punktuell in Senegal zum Beispiel oder Mauretanien oder in Togo oder Gambia, Namibia, wie ich es erlebt habe, ist es ganz anders und unkomplizierter und menschlicher. Die Menschlichkeit hört aber auf in gewisse Staaten wiederum, zum Beispiel wie Nigeria und so weiter, also so viel Fehlleistungen machen, dass er Boko Haram zugelassen wird oder wenn der Glauben zu stark wird. Also das sieht man in Europa, was hat die katholische Kirche zum Beispiel angerichtet. Und mit diesem Background-Wissen sollte ein Fotograf rangehen. Ein Fotograf sollte er gebildet sein. Er sollte letztendlich auch wissen, was er fotografiert. Wenn er hergeht und er sagt, ich fotografiere jetzt nur nackte Frauen, ja, das wird dann irgendwann einmal zu wenig, Freund. Ja. Also da denke ich mir, so, hallo, ist das deine ganze fotografische Linie oder deine Aufgabe, die du machst? Ja? Da gibt es noch wesentlich mehr. Es gibt da, das empfehle ich auch einen Landschaftsfotografen. Also wenn er sich nur auf Landschaften spezialisiert, da denke ich mir, mal, jetzt wird die schon gefeiert. Okay, so, es ist zu wenig. Ja? Es ist so, lass die reinfallen in den verschiedenen Orten der Fotografie. Es ist ein unglaubliches Spektrum. Es ist ein,
Ja, und es befruchtet sich alles immer
absolut,
gegenseitig.
das ist die Spielwiese schlechthin. Nimm mal Kamera. Früher war es die Eisenbahn, ja, oder die kleine Matchbox-Auto, was der Teufel, wo wir stundenlang gespielt haben in unserer kindlichen Freude, die sollte nie vorbeigehen. Diese kindliche Freude sollte weitergehen mit der Kamera. Ja? Und wenn er zum Beispiel die kindliche Freude hat, eine Frau zu fotografieren, dann fotografiert man das nicht statisch. Ja? Dann legt man sie mit der guten Frau hin, dann ist es wurscht, ob die Haare einfallen oder er will es technisch perfekt haben. Ja? Mein, wie langweilig. Ja.
Ja,
Also,
aber ist nicht so, dass wenn man es technisch perfekt hat, dann hat man es quasi auf
aber ein totes
einer,
Bild.
dann hat man es halt auf einer Schiene irgendwo perfekt und kann nicht sagen, ja, aber es ist ja ein technisch perfektes Bild.
Ja, und
Dass man sich irgendwie vielleicht dahinter
ja, und
versteckt, hinter der technischen Perfektion.
natürlich auf der einen Seite, um natürlich den Status des Fotografen aufrechtzuerhalten. Weil,
Aufrechterhalten, ja.
ja, wenn man dann sagt, so, das ist so und das ist so und das habe ich deswegen und es ist wichtig so, da geht es schon mal los. Du
Genau.
kannst keine Order setzen. Als Fotograf ist es unmöglich, dass du Order setzt und sagst, hey, das musst du machen, so und so, weil sonst wird es nicht so. Ja, hallo, es gibt Millionen von Zugängen. Es gibt Millionen von Zugängen in der Fotografie und jeder ist legitim und jeder hat seine Berechtigung. Aber es gibt keine Ordnung. Es ist im Endeffekt nur immer ein chaotisches Feld. Es ist die Anarchie. Ja? Und das sollte auch so sein in der Fotografie, weil du hast ja keinen Spielraum. Wenn du ordnungsbewusster Beamter bist und jeden Tag, dann wirst du auch ordnungsbewusst fotografieren. Ja? Aber das radikale Element ist aber das Wichtige und das macht das Leben aus. Ja? Ich weiß nicht, kennst du meine Bilder, Martin?
Ja,
Oh.
also ich sage mal die von der Webseite und was man jetzt so bei
Gut.
dir sieht.
Und was hast du für Gefühl, jetzt, wenn du das anschaust?
Dass extrem viel auf der auf so einer Metaebene schwingen.
Gut, das muss ich jetzt einmal verarbeiten. Ich weiß zwar nicht, was du meinst mit der Meta-Ebene.
Nein, ich meine, es sind extrem coole Fotos, die aber innerhalb von den Fotos noch mehr sagen, als dass einfach nur Fotos von dem Moment sind.
Punkt. Das ist die Geschichte. Das ist genau die Geschichte. Du kannst ein Porträt machen und du kannst ein Porträt machen. Das eine ist genau. Ein Porträt, eine Ablichtung, ja, und das andere ist eine Geschichte. In einem Porträt. Und das ist genau die Sache. Manchmal braucht man Hilfsmittel dazu. Manchmal ist es auch so, wenn du jetzt das dem Menschen erklärst, den du fotografierst oder sagst, da fängt eigentlich die Krux an. Da fängt die Schwierigkeit an. Bei manchen weiß ich, die haben mich verstanden, und bei manchen weiß ich, die haben mich nicht verstanden, die wollen nur schön sein. Das ist eigentlich der ständige Kampf, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Also dieses man sieht es, wenn ein Bild sie öffnet, es ist nur im Rohrformat drinnen, dann geht es eigentlich hinten los, wenn die Frau dir zuschaut beim Bearbeiten. Na, die Ohren gefallen mir nicht, die Augen gefallen mir nicht, die Wimpern gefallen mir nicht, der Zahn gefällt mir auch nicht. Ja. Gibt es irgendwas, was dir an dir gefällt? Also es gibt, also du, aber sie sehen das Bild nicht. Ja? Sie schauen natürlich auf sich. Ja? Auch eine Zeiterscheinung, aber man kann es den Frauen ja nicht übel nehmen, weil Frauen ja ihr größtes Kapital natürlich in einer bestimmten Zeit natürlich ihre Attraktion ist, und dadurch ergeben sie ja die Möglichkeiten. Deswegen haben sie ja die sexuellen Macht, und wir hinken im Endeffekt als Männer wie Primaten dahinter. Ja? Also es ist leider so. Ja? Wir haben uns selber noch nicht selber entdeckt. Ja? Und die sie entdeckt haben, vermeintlich entdeckt haben, sind Narzissen, also die nur ins Fitnessstudio reinrennen und mehr oder weniger ihre Muskeln selber küssen. Oh. Ja. Ja. Außer die Generation, die jetzt gesund, also die es gibt den Aspekt so, ich will gesund leben, ich bin auch Fitnessstudio-Geher, aber ich möchte es auf Gesundheit machen, auf Ausdauer und so weiter, aber ich mag es jetzt nicht machen, dass ich jetzt da mehr oder weniger da plötzlich den V-Körper, den 18-Back habe oder sowas in die Richtung. Ja. Ja. Ja, na klar, also wenn man jetzt zum Beispiel Fotografie, wenn man jetzt was bewirken möchte mit der Fotografie, also ausdrücken will, dann polarisiert man natürlich. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, also dass ich relativ, also ich habe das Glück, dass ich eine Vortragsreihe halten habe können und immer heute über die BWD Deutschland, das ist an mehrere Stationen in Deutschland, beziehungsweise in Österreich. Und heute im Endeffekt immer wieder um Vorträge über Faszination, Fotografie, Geschichte der Fotografie, Umsetzung der Fotografie, Inhalte der Fotografie. Also es sind eigentlich sehr viele Punkte. Und erkläre es eigentlich, und die Quintessenz von der ganzen Geschichte ist, Leute, horcht auf euer Gefühl. Ja? Das Gefühl ist das tragende Ding. Du kannst technisch versiert sein, du kannst der Obertechniker sein, aber warum schauen dann deine Bilder so scheiße aus? Also genau das ist die Geschichte. Ja? Läuft immer auf das, oder ich habe ein wahnsinnig technisches Bild, es ist nicht perfekt, oder ich habe ein völlig fertiges Bild, ja, das gibt es auch, ja, und das schaut auch fertig aus. Also es ist dann nicht automatisch gut. Ja. Es ist so, du musst diesen Weg, also von Gefühl und Form, ja, Inhalt, ja, und natürlich auch Technik, das musst du immer kombinieren. Ja, ja. Und das sollte harmonieren. Und das ist ein Entwicklungsprozess. Ja. Also du kannst nicht von heute auf morgen, war Wahnsinn, ich bin jetzt ein toller Fotograf, weil wenn ich mir meine Bilder anschaue, die ich mit 17, 18, 19 gemacht habe, ich täte mir jetzt die Kugel geben. Ja, es ja, also, heute ja nicht aus. Ja. Also die waren schon, oder der Beginn der Photoshop-Zeit. Ah, Wahnsinn, ich kann mehr machen wie in der Dunkelkammer. Da macht man ein Composing, wow, und dann gefällt einem das Composing, weil man ja komischerweise 24 Stunden vorm Rechner gesessen ist und dann und keine 10 Minuten Abstand gehabt hat zu dem Bild. Und dann findet man das geil. Dann schaltet man mal eben, dann schaltet man eine halbe Stunde aus, geht wieder hin und denkt sich, Wahnsinn, ich habe noch nie so was Schlimmes gesehen. Also wieder verschissen. Ja? Also es ist gut, wenn man komponieren kann, es ist gut, wenn man die Techniken versteht, wenn man es auch mit Blender kreuzt, wenn man verschiedene Techniken einfach kann. dann ist es gut. Ja? Aber man braucht mir die Techniken nicht mehr angeben, sondern man nimmt sie dann nur mehr her als unterstützendes Medium und sagt, so wie wir damals in der Dunkelkammer getrickst haben, dann trickst man heute im Photoshop. Haben wir mehr Möglichkeiten im Photoshop? Nona, nicht, ja. Aber wir haben ja schon sehr viele Möglichkeiten gehabt in der Dunkelkammer. Das darf man nie vergessen. Ein guter Laborant hat selbst Newtons
Schon
Bilder
wirklich viel gemacht,
bearbeiten
ja.
können. Ja? Also das ist, war, wenn Newton zum Beispiel mit die Filme zu einem Laboranten gegangen ist, soweit diese Paris, also dieses berühmte Labor, also ich sage immer nur, die Laboranten waren die Besseren. Ja? Weil die haben einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Also wenn die, ja, wenn der käme also mit einem durchsichtigen Negativ wieder, die haben da was rausgeholt. Das ist dann bei einem Museum und in einer Ausstellung hängt, wo man schon gesehen hat, aha, okay, die haben wir jetzt länger belichtet, weil sonst wäre das Korn nicht so dick. Aber das Bild hat trotzdem funktioniert. Das heißt, also der war ja fotografisch jetzt wirklich nicht wirklich, wo man sagt, na, toller Fotograf oder so. Der Newton hat im Endeffekt genau das angesprochen, was in seiner Zeit gerade aktuell war, die sexuelle Obsession. Es war aus seinem Ego ver.
So, an die Zuhörer.
An die
Wir
Zuhörer,
müssen
bitte
das
sag's nicht.
aufklären zur Tonqualität.
Oh, Berghaus Skype will nicht.
Berghaus Skype hauen und glaube ich, glaube schon zum fünften Mal raus. Das heißt, falls ich dann im Schnitt da jetzt ein paar komische Löcher drinnen habe.
Wundert euch nicht, die habe ich rausschneiden müssen, er hat zu arg geflucht.
Genau, das außerdem. Na, wir waren bei den Laboranten.
Genau, wir waren Laboranten und Helmut Newton, weil es ein
Und da
gutes
probieren wir es einfach
Beispiel
da
war.
weiter, genau.
Ja,
Ja.
der ist wirklich mit den Filmen hingegangen und die Laboranten haben teilweise einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Also das waren teilweise durchsichtige Negative, also mit drei oder vier Blenden so daneben. Ich habe mich ja immer gewundert, ja.
Was?
Ja, ich habe mich immer wieder gewundert. Aha, der Newton, irgendwo nimmt der die Kamera, die Technik ist ihm irgendwo so ein bisschen so scheißegal. Gell?
Okay.
Aber eben, es war interessant, dass er genau einen Zeitgeist getroffen hat. Also er hat den Nerv getroffen. Erstens einmal ist er unterstützt worden von einer der größten Mediums, also nämlich dem Vogue. Er selber hat, glaube ich, erst ab 40 zum Arbeiten angefangen, weil er eigentlich im Endeffekt ein bisschen so ein Wohlstandskind war.
Ein
Also,
wenig gültig war, ja.
ja, und er hat eigentlich nicht wirklich arbeiten müssen. Aber das Fotografieren hat ihm gefallen, die Dekadenz hat ihm auch ein bisschen gefallen, ein bisschen Rassist, glaube ich, war er. Also, er hat eigentlich alle, ja, er hat so ein paar so Hämmer, aber ja, du musst dir vorstellen, ich habe mit 18 oder 19 habe ich mir Kunststücke angeschaut und die haben eine tolle Sendung gebracht über den Helmut Newton, was alles möglich war, was nicht. Und da war die Sigourney Weaver auf Filmspulen oben und die hat wie wahnsinnig reingelacht in die Kamera. Und das war genau, da bin ich weinend, ohne Schmäh, solche Emotionen waren das, weinend vor dem Fernseher gehängt und habe gesagt, das will ich auch machen. Also das möchte ich unbedingt machen. Also Darstellung vermischen auch mit Erotik, nicht explizite Erotik, aber eine Form von Erotik, ja, weil für explizite sind andere Jungs dazu zuständig. Aber ich möchte aber eins machen, die Frauen auch größer darstellen, also ihnen so eine Würde geben, ja, so eine Stärke ergeben. Ja. Nicht, dass sie nicht schon stark wären und die sexuelle Macht haben, aber es ist eigentlich eins von meinen Obsessionen, wie ich mit Frauen umgehe. Aber bei Männern auch ähnlich. Ja. Also
Was ist da
immer,
so ein
ja.
Zugang? Was ist da so ein Zugang bei dir, dass du bist jetzt menschenwürdig, mächtig, wie er immer darstellst?
Ja, es ist Zugang von Gleichmäßigkeiten, Homogenitäten, Mode, Design. Also bei Mode halte ich mich eher ein bisschen zurück und sage, okay, ich möchte das klassische Schwarz, weil es zeitlos ist. Weil man schaut ja auf das Gesicht und nicht auf das Gewand. Für mich sind alle bunten Sachen oder alles, was verwirrend ist für das Auge oder was zu viel ist, was am Körper oben ist. Das mag ich nicht. Ja. Außer es ist ein Stilmittel. Da mag ich schon. Das ist aber ähnlich wie mit Schminke. Also wenn wir es mit einer Visagistin haben und die will sich selber verwirklichen mit einer Form von Fantasieschminke, dann ist es aus bei mir. Also das funktioniert nicht mehr. Nein. Also das geht rein. Nicht, das soll jetzt aber keine Nichtwertschätzung sein, weil auch Visagisten entwickeln sich und man kann ja auch zusammenwachsen.
Ja.
Also das ist immer, es muss man auch zulassen. Man darf niemals am Set also der Diktator sein oder irgendwo sie denken so, was hast du da oder warum machst du das? Also der Ton sollte immer respektabel sein und eine Wertschätzung gegenüber dem anderen, weil dann kriege ich schneller, komme ich zu meinem Bild. Ja, das ist einfach Erfahrungsgeschichte. Ja. Es hat schon, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich kenne immer wieder Fotografen, also wo ich dann eingeladen wird, dann ans Set und die eine Menschenführung haben, wo ich mir denke, du hast keine Berechtigung. Also da sage ich mir, deine Bilder sind toll, aber du hast keine Berechtigung. Also oder Umgang nur über die Sexualität, das einen ganzen Beruf zum Beispiel also in Verruf bringt. Die Sexualität ist zum Beispiel an Fotografen, der nur Frauen fotografiert, außer er ist sexsüchtig. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen, ich glaube Terry Richardson oder so.
Ja, richtig.
Es vergeht, das ist wie in der Konditorei. Also du hast die Anmut oder die Schönheit und lobst es. Manche Frauen verstehen das, besonders wenn es jung sind, verstehen es falsch. Was denn, das ist der erste Mann, der mich lobt oder der mich hochhebt, der will sicher was von mir. Na, das ist dazu schon so die Art und sagt, du bist, deine Form gefällt mir total gut und du hast den und den Ausdruck und dieses Gefühl hat man bei dem Ausdruck und das möchte ich im Endeffekt forcieren und können wir das noch einmal machen, weil mir das so gefallen hat. Also diese Form ist für viele neu. Bei den Amateuren ist es fast nicht vorhanden. Das ist ja auch so eine eigene Geschichte. Mal toll, es gibt billige Digitalkameras. Wie schaffe ich einen Zugang zu Frauen, indem ich im Endeffekt Frauen fotografiere und sage in irgendeiner Modellgruppe, das was Facebook anbietet, hey, ich bin jetzt da dein neuer Fotograf, ich möchte euch fotografieren, so in der Richtung.
Ja.
Und letztendlich funktioniert es dann eher wie eine Single-Börse. Aber diesen Zugang dann zum Beispiel über die Fotografie Frauen zu suchen, finde ich denkbar merkwürdig, sagen wir so,
Ja.
und
Ja.
indiskret.
Und wie ist so, wie holst du den Gesichtsausdruck aus deinen Menschen vor der Kamera raus?
Ja, ich tue vorher kuscheln. Na, so ist es nicht. Ich schaue auf Vertrauensbasis. Es zwar immer mit Aktionen, also was ich weniger gern mag, ist, ah, wir setzen uns jetzt irgendwie hin und reden stundenlang vor dem Shooting, kommt sich die Frau auch blöd vor. Ne? Also es passiert, wenn die Visagistin arbeitet, dass sie mich dazusetzt, dann erzähle, was ich mir ungefähr vorstelle. Und aus dem Gespräch entwickelt sie eh meistens, dass ich dann was von ihrer Persönlichkeit kriege oder eine Geschichte von ihr kriege. Ja? Und das meistens dann so, ja, so lebe oder das ist mein Studium oder das ist meine Form und das habe ich vor und ich möchte unbedingt die und die Länder aufsuchen und dann kann ich mich einklinken und sagen, ja, das wäre interessant und die Länder sind vielleicht sicherlich interessanter und dort zu studieren wäre auch nicht schlecht. Also man klingt sie halt ein in das Gespräch. Ja. Und man hört es dann schon raus, also wenn aus der Sehnsucht, ich möchte jetzt mehr sagen oder ich möchte jetzt da weniger sagen, ich kenne mich jetzt noch nicht aus. Ich bin sehr viele Mädchen zum Beispiel, sagen, wenn sie zu mir kämen, das klingt jetzt präpotent, aber das ist wirklich so sehr, sehr nervös. Ich muss ja auch mal diese ganze Nervosität nehmen. Und dass sie erkennen eh in 10 oder 15 Minuten, dass das ja kein Schräger oder kein Typ ist, also der jetzt im Endeffekt autoritär wäre oder der jetzt auf Befehl. Also sie fühlen sich ja noch wohl. Also ich sage deswegen noch, ich weiß ja nicht, wie ich in einem Jahr drauf bin. Ja, haut es mir einen Ziegel auf den Kopf und dann mache ich plötzlich irgendwie auf rechts. Na, das geht nicht.
Na, hoffentlich nicht.
Nein. Ja, das sind halt einfach so, dann so diese Punkte. Ja, aber da haben wir zum Beispiel, also das, was ich vorhin noch gesagt habe, eben Newton, Labor, Laboranten waren eigentlich damals in die 70er oder 80er Jahren die stillen Stars. Die heutigen Fotografen gehen auch nicht in die Bildbearbeitung rein. Sie haben eine Ahnung von Bildbearbeitung, aber die großen Fotografen geben auch ihre Daten ab. Und das ist natürlich klar, wenn einer, der sich mit Daten auskennt, und ein super Retoucheur ist, dass das Büdel natürlich tausendmal mehr gewinkt, dann hängen ganze Generationen von Fotografen vor dem Bild. Und sagen, na, sowas möchte ich auch machen. Dabei machen sie eh sowas, oder irgendwas, oder haben ein Bild. Die Frage ist immer die, erkennen Sie das gute Bild? Ich erlebe es immer wieder, dass aus Workshops heraus, also dass sie viele Bilder schießen, aber die Geilen machen es nicht. Und wenn sie ein Geiles machen, dann sie es so niederbearbeiten, dass es wieder ungeil wird. Also es ist so dieser Zugang. Man fällt im Endeffekt als Fotograf dann auf, wenn man eine Kontinuität und eine Qualität hat. Das heißt, also wenn die Qualität nicht unterirdisch wird und am nächsten Tag super gut, sondern wenn es gleichbleibend ist. Also es muss nicht immer über, das geht ja nicht, dass es immer so Blockbuster sind, sondern es muss im Endeffekt so eine gewisse Kontinuität und eine Handschrift haben, weil dann ist im Endeffekt die Identität da und dann ist auch im Endeffekt die Marke, ohne dass man großartig den Text unten schreibt, von dem ja auch nichts hält. Also wenn wir ein Bild zerstören, in dem da irgendwo
Wasserzeichen.
Klux und Co. Fotografie steht, und das geht nicht. Ja.
Es ist nicht der
Ja.
coole
Ja.
Stil.
Das ist nicht der coole Stil. Na. Die sprechen für sich selber, die Bilder braucht man nicht sagen, hey, hallo, da bin ich auch noch.
Genau.
Man hat ja eh in die Metadaten drinnen.
Eben. Das auch, ja. Was ist so der, ich sag, der Leidenschaft sind Menschen wahrscheinlich, oder? Gibt es da noch irgendwas, was nur über das speziell hervorheben willst?
Ja, so Menschen, Sexualität, das ist natürlich ein tragendes Ding. Ja. Du weißt es aus der Psychologie. Das ist eigentlich das Kernthema schlechthin. Von dem wird alles gesteuert. Auch daraus entsteht Politik. Jetzt stell dir mal vor, ganz Europa, Restart und alle Menschen wären geliebt. Ja, das wäre perfekt. Also das wäre sowas wie, da gibt es ich meine, für die Entwicklung sind Beziehungen immer wichtig. Also auch Verabschiedungen oder unglücklich sein, das braucht man also so eine glückliche Kultur wäre nicht zweckdienlich für die Menschen. Ja, aber es täte im Endeffekt jeder umarmt sein oder jeder geliebt werden. Ja. Wir hätten keine Kriminalität oder das Verbrechen, die drunter gehen und gewisse Bedürfnisse täten sie gar nicht stören. Also es wäre wesentlich ruhigere und angenehmere und vorausschauendere Gesellschaft. Ja, und eine, die ein bisschen mehr toleriert. Also das ist eigentlich der Kern der Sache. Ja, und das ist das, was mich interessiert. Das sind diese Formen, die mich auch interessieren. Also Verhalten, Verhaltenskodex und wie verhalte ich mich, wie bin ich unterwegs, was ist mir wichtig in meinem Leben. Ja. Das ist genauso wie bei der Handygeneration. Also da geht es darum, wie viel Aufmerksamkeit kriegt man. Aber wenn sie jetzt 300, 400 Likes kriegt, ich bin ja so hübsch, ich bin ja so gut, ich stehe da in der Mitte. Aber es ist nur vorübergehend. Also es ist keine Anleitung zum Glücklichsein.
Mein andersrum vielleicht, wenn jetzt wer ein gewisses Fotografietalent hat und der ist jetzt, sage ich mal, jung und fängt gerade an, was darfst er für Ausbildungen oder was sagst du ihm, dass er sich anschauen sollte, damit er seine Fotografie nach vorn treibt?
Ich würde sofort sagen, verlass das Land. Ja, also,
Okay.
ja,
Ja,
wirklich.
klingt
Es ist, ich meine, nimm her die größten Fotografen, also die besten, die waren Globetrotter. Die waren nicht da, die waren nicht greifbar. Ja, Peter Lindbergh, wenn der nicht einer Dunkelkammer in seiner geschissenen Enten da nach Paris gefahren wäre, der wäre es nicht. Ja? Der wäre es nie gewesen. Ja? Der wäre irgendwo so Hochzeitsfotograf am Land und das war's. Ja? Und das ist auch die Geschichte. Auch nicht zu sehr orientieren an Vorbilder. Das ist das, was ich mitgebe. Ja? Also nicht zu sehr Typen zu Ikonen machen und sagen, wow, der ist so überirdisch. Weil was liebt man denn? Liebt man jetzt seine Fotografie oder liebt man seinen Status? Und da bin ich mir nicht so sicher.
Ja,
Ja.
das ist wahrscheinlich auch ganz oft.
Das ist ganz oft der Fall. Er muss gut fotografieren, weil er den Status hat oder weil der Lagerfeld mit ihm Hand in Hand in der Getreidegassen spaziert. Ja, das sind solche Mechanismen. die wirklichen Fotografen oder die Bildversteher oder die eine Bildkultur besitzen und die man eigentlich, das ist unsere Aufgabe, dass wir das wieder schärfen, weil wir haben ja Menschen, also zum Beispiel in der Musiklandschaft sind wir in Österreich gut, aber wir haben ein schlechtes Management. Das ist genauso wie in der Fotografie. Überall in den ganzen Ländern, nämlich in Frankreich, gibt es Fotomuseen, da wird Fotografie forciert, da wird damit gearbeitet, gemacht, da gibt es einen Kunstmarkt, das ist in Österreich gar nicht vorhanden. Das kannst du vergessen. Ja. Wir haben keine Bildkultur, das ist so. Die Menschen haben sie zum Teil, die sich mit Fotografie beschäftigen, die sich auseinandersetzen mit Bildern, die haben sie auch, natürlich, nur noch nicht, aber nach wie vor ist also es ist nur dieses Bildverständnis einfach, dafür ist dieses Land dann zu klein. Es ist nur nicht da. Wir sind recht stolz, wenn Fotografen eben bei uns noch ins Ausland gehen und da dementsprechend Erfolg haben. Und das war anfänglich deine Frage, was empfiehlst du? Deswegen habe ich gesagt, verlass das Land. Ja, es ist so.
Und wie wichtig ist aus deiner Sicht, dass man quasi den Blick nach hinten, also so auf eben auf welche Schultern die Fotografie quasi mit der Malerei und der Kunst steht, dass man da auch ein Verständnis hat?
Ja, also die Fotografie hat ja den Naturalismus abgelöst. Also die Malerei schlechthin in der Form. Fotografie kann ja alle Spektrums bis hin zu Realismus, sowas der Teufel was in seiner Form machen. Also nur mit dem fotorealistischen Ansatz. Der Kontext selber ist die Fotografie ist ja zum Teil, also mit bestimmten Sparten, gar nicht mehr so unähnlich der Malerei. Ja. Also auch da Verläufe, Strukturen, Schnitte, goldener Schnitt, X-Achsen, L-Achsen, Y-Achse, was der Geier, was es nicht alles gibt. Ja. Das zum Beispiel hat, wie es das vorhin angesprochen hast, das haben zum Beispiel Talente drinnen. Die wissen zwar nicht, was sie jetzt grafisch richtig machen, weil er das Gefühl sagt, das Bild ist geil. Wenn du das Bild dann anschaust, weil er gesagt hat, das Bild ist geil, dann kommst du drauf, dass die Linien alle stimmen. Es ist so. Es ist ein Gefühl, man muss es nicht unbedingt wissen. Auch das ist so eine Sache: reinfallen lassen, spielen, Formen finden, eigene Formen dann auch weiterentwickeln. Das hat es in der Malerei gegeben. Das ist Fotografie ja nichts anderes wie die Ablösung der Malerei. Ja.
Was ist bei deinen Büchern an Bildbearbeitung drinnen?
Früher viel, jetzt immer weniger. Ja, auch das ist eine Entwicklungsgeschichte. Ja. Also ich bin mit einem Bild, wo ich früher nur 16, 17 Stunden, gut, wenn man es für einen großen Kunden macht, dann gehen teilweise 100 Stunden für ein Bild auf. Wenn ich es jetzt für mich mache, Viertelstunde, 10 Minuten. Ja. Es geht relativ flott. Die Basis ist, dass man so mal richtig fotografiert. Ja.
Sowieso, ja.
Ja, das ist die erste Geschichte. Dann ist es nur so, was will ich machen? Will ich Beauty machen, dann nehme ich keine 50-Jährige her. Will ich einen Charakter machen, dann nehme ich eine 50-Jährige her. Ja, das ist die Geschichte. Was will ich machen? Also wo ist eigentlich der Ausgangspunkt und wohin will ich? Und das ist eigentlich die Geschichte. Ja. Na klar, nehme ich beim Beauty am liebsten eine 17-Jährige her, die fast keine Poren hat, weil dann muss ich nichts mehr arbeiten. Das ist ja logisch.
Ja, sowieso.
Ist ja, ihr nehmt ja nur junge Mädels, ne? Das hat eigentlich eher einen Aspekt von Faulheit. Ja.
Na, total. Und softwaretechnisch alles in Photoshop oder sagst du, wenn, keine Ahnung, in Camera Raw, Lightroom oder Capture One, wo du halt bist, also im
Ja,
RAW-Prozessor, wenn es da stimmt, dann
klar, es
passt.
kommt da wiederum da auf die Art der Fotografie drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel also in Afrika oder Asien bin, dann nehme ich den Lightroom. Da spiele ich mich gar nicht mit dem Photoshop, weil wozu? Ne? Da reicht der Lightroom vollkommen. Und wenn jetzt also das sind ja das was ich habe, das sind ja diese Puss Worlds. Also auf der einen Seite in Europa mache ich vorübergehend, also meine Traumgeschichten oder die Formen von so Wesen oder Porträts oder emotionale Fotografie in Form der Schönheit natürlich, also sehr ästhetisch. Gehe aber natürlich mit dem Background, mit dieser ästhetischen Fotografie natürlich auch nach Afrika rein oder nach Asien. Ja. Aber lass die Dinge so, wie sie sind. Ja. Das heißt also, ich fotografiere es auch richtig, so wie es eigentlich im Studio oder wie es eigentlich gelernt habe oder wie es mir zum Teil dann selber beibracht habe, weil irgendwo gibt es ja diesen Punkt, da kannst du nichts mehr lernen aus keiner Zeitschrift, aus keinem YouTube, sondern mit deiner Fotografie, sondern kannst du nur selber dann, aha, wie finde ich jetzt eine andere Form, wie kann ich das und das lösen? Weil wenn du nur in einem Lernprozess drin bist, du wirst du Fotografie nicht lernen, du wirst es zwar umsetzen können, aber du wirst es nicht machen können. Also du hast nicht das Endprodukt, das dich wirklich dann befriedigt. Das hast du nie. Ja? Dann sagst du, ah, ich habe ein schönes Büdel, aber ich habe kein klasse Büdel. Also kannst, was ich mir jetzt in einem Museum vorstelle oder sowas. Ja? Und so sind die Angehensweise ganz anders. Also Lightroom, Reportage und in der Werbung natürlich der Photoshop. Da fährt der Zug drüber. Ja.
Ja, ist
Ja.
klar, genau. Sehr cool. Was macht da mehr Spaß?
Beides. Also ich kann ohne die zwei Sachen gar nicht sein. Also es gibt die eine Geschichte, also das ist jetzt die, was ist die, ich glaube die Katze ist, nein, es ist nicht die Katze, es ist die andere Katze. So, okay. Was macht mir mehr Spaß? Also bei beiden gleich. Also es gibt natürlich einen Overkill, wenn jetzt ich jetzt den 15. Menschen fotografiere, dass ich mir dann sage, ma, ich möchte nach Afrika, jetzt habe ich die Schnauzen da voll. Ja, besonders wenn es so in diese Richtung reingeht, Narzissmus oder nur schön sein und es nervt. Also Martin, das ist unglaublich, wie das manchmal nervt. Ja? Und dann bin ich schon froh, wenn ich in Afrika bin. Wenn der ganze Schönheitswahnsinn, der macht mich fertig, weil jeder sie selber sieht und diese Schönheit so dermaßen wichtig und tragend ist, dass andere Interessen einfach dann draufgehen. Also es ist eigentlich eh schon, wie ich es am Anfang mit so ein paar kurzen Worten gesagt habe, es ist natürlich immer Abbild oder Reflexion einer Gesellschaft natürlich.
Ja, total.
Ja.
Total. Generell Trends in deinem Fotografieumfeld, also jetzt vielleicht persönlich, wie sie du verändert hast, oder global gesehen, kannst du da irgendwas dazu sagen? Was sagst, das hat sich im Beauty-Bereich jetzt verändert oder da ist so
Ja,
der Weg, wo es
ja,
hingeht?
ja. Was nur am Anfang der Photoshop-Zeit oder die digitalen Revolution war, waren die geglätteten Aufnahmen auf Titelseiten. Da hat man diese geglätteten Aufnahmen gesehen, die von Media, News und alle haben die Geschichte erzählt.
Ja.
Ja. Also das war furchtbar.
Die
Oder
hängen
dann
aber noch
sind die
immer drin
Augen,
fest, ja.
genau, dann sind die Augen zu weiß waren. Also das Augenweiß, also ich bin jetzt gar nicht einmal so in die Iris reingegangen, sondern das Augenweiß rundherum war so weiß. Das war so gruselig zum Anschauen, ja, dass ganze Kolonien von Kindern bei einer Tabaktrafik vorbeigegangen sind und einfach losgeheult haben. Ja? Und man hat nicht gewusst, warum. Ja? Weil ja, wirklich, also da hat man auch Politiker oder Politikerplakate gesehen. Und man weiß es eh, wie das war. War die kriegen ein Etat, die müssen mit dem Etat irgendwie haushalten. Dann schauen sie letztendlich aus reiner Gier, dass ihnen im Endeffekt viel bleibt, aber sie beschäftigen im Endeffekt eine Photoshop-Agentur, die im Endeffekt das dann so rüberbringt, dass es fürs Auge angenehm ist und für die Betrachter. Also, dass sie alle so soziologischen Merkmale erfüllen in einem Bild. Und das im Rahmen einer Giergesellschaft wird das nicht mehr funktionieren, ja, weil das Geld leider wichtiger ist als die soziale Komponente. Ja.
Oh ja.
Ja.
Ich habe vor
Du hast
kurzem
einen
in
Warten-Podcast heute.
Nein, es ist total cool. Also ich bin gerade echt so richtig glücklich irgendwie, jetzt wo wir die Tonprobleme irgendwie im Griff
Ja,
haben.
jetzt, wo man es eigentlich verwenden könnte.
Jetzt, wo wir es verwenden könnten, genau. Na, ist cool. Tust du dein Wissen oder deine Ansätze, hast du ja schon ganz leicht anklingen lassen, gibst du die ja weiter?
Die gebe ich ja
Unterrichtst du?
weiter, so immer in Vorträgen. Aber ich habe ja eine witzige Geschichte erlebt. Also dadurch, dass ich reibungstechnisch ja nicht immer einwandfrei bin. Also dieses ganz Korrekte ist
Kann
bei
man sich
mir.
vorstellen.
Ja, aber das geht dann so weit, dass sie innerhalb, also ich war ja zeitlang in der Meisterklasse drinnen, also ich glaube 2 Jahre habe ich das gespielt. Und zur Trauer aller die mitgemacht haben, die dann später aber auch meine Workshops dann weiterverfolgt haben, haben sie gesagt, oh, der Berger, der ist da ein bisschen unangenehm. Ja, nehmen wir lieber einen ungefährlichen an Seite 5 Fotografen oder sowas. Also so diese Geschichte hast du gespielt. Da haben wir dann ganz kurz, haben wir dann gedacht, das ist echt wieder mal typisch, ja. Also sie, also verschiedene Institutionen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, wie Wirtschaftskammer oder sowas in der Richtung, die gehen ja wirklich her, ja, und sagen so, anpassen, brav sein, ich habe nicht zu aufregen, haut schon irgendwo hin. Ja. Und wenn du irgendwie aneckst, das taugt uns dann nicht. Ja? Also bei mir waren es zum Beispiel ganz klare Forderungen. Wir müssen zwei Gruppen machen und diese zwei Gruppen, weil wir haben da 15 Leute und mit die 15 Leute kann man im Endeffekt nicht mit zwei Models fotografieren. Da brauchst du zwei Gruppen, ja? Damit jeder fotografieren kann, damit man auch was beibringen kann, ja? Und damit das Ergebnis auch dann so einigermaßen ausschaut. Ja. Ja, das war dann schon wieder zu viel. Also das war dann so, also dass die dann gesagt haben, na, wir wollen den Berger nicht. Dann haben aber immer wieder, und das hat sie total genervt, die Neuen in der Meisterklasse haben gesagt, warum ist der Berger ist ja da in Salzburg, warum nehmt ihr den nicht her? Ja, und dann, ah, er wollte nicht.
Ja,
Und mit dem, und das ist Österreich. Also, wenn du mich fragst, was gibt es Möglichkeiten an Bildung rauszugehen? Also, jetzt, es gibt ja auch die Prager Fotoschule. Also, wenn man jetzt die Prager Fotoschule sich anschaut, das geht ja so bis in die akademische Fotografie rein. Und es geht auf die Linien und auf die Formen und die zerlegen halt die Fotografie und reden im Endeffekt über ein Büdel, das stinklangweilig ist. Reden Sie eine Stunde lang, ja? Da schlafe ich ein. Also, das kann es nicht sein. Ich meine, dieser Zugang ist dann so etwas für mich ein bisschen pseudointellektuell. Also, nicht, dass ich jetzt die Prager Fotoschule im Allgemeinen angreife, weil ich sage, Prager Fotoschule oder schulische Instanzen sind in allen Formen gut, ja? Was mit Fotografie zu
Ja.
tun hat. Aber es sind manchmal auch die Zugänge, ja? Völlig andere. Ja? Und jetzt sage ich nicht, dass mein Zugang jetzt der wahnsinnige Zugang ist. Ja? Er ist halt emotional, er ist halt so, ich gehe auf Mensch, ich gehe halt auf diese Dinge halt ein. Ja? Und bei der Prager, da habe ich immer dieses Gefühl, sie gehen aber eigentlich eher mehr auf das stille, introvertierte, auf das nicht lebendige ein. Ja? Das ist eigentlich, jetzt kennen Sie mich kreuzigen, aber das ist der Eindruck, den ich habe. Ja?
Ja. Und wenn man jetzt bei dir einen Kurs machen will, gäbe es da eine Möglichkeit?
Ja, es gibt das, es gibt zum Beispiel Einzelcoachings. Ja, ich mache auch immer wieder Workshops. Da habe ich halt das Glück, dass diese Workshops relativ schnell voll sind. Ich mache aber nicht so viele jetzt. Ja. Manche machen jetzt Monat an und ich mache vielleicht, wenn es hochkommt, 5 oder 6 im Jahr, die ich selber inszeniere. Und bei den Rest wir einladen.
Wie schaut
Ja.
sowas aus, wenn man jetzt so ein Einzelcoaching hat? So grob, wenn du
Ja,
sagst, du
also ich lade ein
inszenierst das.
Modell ein, ne, ich lade eine Visagistin ein. Das erste ist im Endeffekt, dass man dann hergeht, also wo ist der Schwerpunkt, wie man draußen, wie man drinnen. Am besten ist, man macht beides. Dann erkläre ich mal grundsätzlich, also wie die Schminke ist, welche, was letztendlich, welches Tool die Visagistin darstellt. Also die ist ja meistens zur Beruhigung auch immer da. Also nicht, dass es gleich losgeht, sondern dass mal ein Gespräch dann da ist. Das ist mal ganz gut. Also dass es mal so betrachtet wird, eigentlich dann wie ein Spiel. So, wir setzen uns hin, wir tun die Würfel raus und jetzt schauen wir mal, was wir da mal zusammenwerfen. Ja? Das geht auch sehr konzeptionell dann. Oder ins Konzeptionelle geht es dann leicht rein. Das heißt, wir bauen etwas auf und bauen immer mehr dazu. Das heißt, die Lichtsetzungen bei den Top-Fotografen ist im Endeffekt ein Glühbirne, wenn man es ganz genau betrachtet, ein Lampen. Gut, das macht der 18-Jährige aber auch. Und irgendwann einmal kommst du dann drauf, ich muss ja nicht auf die Top 50 hören, sondern ich gehe mal her und sage, wie kann ich die Lichtdramaturgie so verändern, dass ich das Bild unterstütze? Und da geht es dann in die Richtung Malerei. Das heißt nicht Malerei beim Photoshop, sondern Malerei im Studio. Ja? Was bewirkt ein Strip? Was bewirkt eine Softbox? Was bewirkt das und das? Man hat dann, das Licht funktioniert ja im Prinzip immer gleich. Ja? Und Blitze letztendlich auch. Es ist eins von diesen fantastischen Dingen,
Mysterien, die
dass man
keine
sagt,
Sand eigentlich.
ja, genau, dass man sagt, das Produkt ist besser wie das andere. Das ist ja so lächerlich wie bei den Kameras, ja, wenn man es ganz genau
Ja.
betrachtet. Ja. Weil wer soll denn das noch sehen? Ja? Jetzt bringen uns dann die neue Hasselblatt raus und die neue, Leute, was
Ja.
geht mit euch? Ich meine, das tut eine Vollformat-Kamera, tut es genauso und das ist ganz toll, außer man macht jetzt natürlich eine Küche auf 64 Bogenplakate und da bezweifle ich es mittlerweile.
Ja.
Ja, also das ist, aber das erklär mal technikaffinen Deutschen oder Franzosen. Oder, na, Franzosen weniger, aber eher die Deutschen. Ja.
Ja.
Naja, deswegen ist es auch immer ganz gut, in Deutschland die Vorträge zu halten. Weil die Technik bei mir immer nur so eine periphere Rolle spielt. Man soll sie kennen, deswegen lernt man ja das Gewerbe. Ja. Und man erfasst sehr viel. Ja. Sie müssen aber nicht wissen, was jetzt eine Lab-Konfiguration ist. Das brauchen Sie nicht alle wissen, was man in einem Blaukanal macht, was man in einem Rotkanal machen kann. Das sind halt diese Dinge, die Sie müssen halt im Endeffekt wissen, welche Werte hat ein Bild. Was ist ein Weißpunkt, was ist ein Schwarzpunkt und was ist dazwischen. Ja. Und wenn das dann drinnen ist, und das ist sehr stark bei meinen Bildern gegeben, dass kein großer Anteil wirklich ausreißt oder zuzieht. Ja? Und er muss auch passen. Ja? Wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt was ausreißen, dann will ich erklären, dass da die Sonne steht. Ja? Und da reißt es halt dann aus. Ja? Und das ist dann für jeden akzeptabel. Ja? Wenn das aber im Bild drinnen vorkommt, wo keine Lichtquelle ist, dann ist es für keinen mehr akzeptabel. Dann sagt er, dann ist es für denjenigen, der es betrachtet, ein zerstörtes Bild.
Wie wichtig ist für dich, weißt du, Gott sagst Bild und so der Ausdruck? Ist bei dir ein Bild fertig, wenn es gedruckt ist, oder ist ein Bild fertig, wenn du sagst, das ist schön? So banal
Nein, es ist
gesprochen
eigentlich im
jetzt.
Endeffekt fertig, wenn ich es fertig bearbeitet habe. Also wenn das Bild jetzt vor meinem Bildschirm ist und dann ziehe ich es halt dann dementsprechend groß auf, klasse dann natürlich die großen Monitore oder ich ziehe es dann rüber zum Fernseher, eine Möglichkeit. Und dann denke ich mir dann so, aha, in groß wirkt, in klar wirkt, passt hervorragend, haut hin. Ne? Das ist mir nämlich manchmal so täuschend. Also manchmal sind die tollsten Bilder, die in klar nicht wirken. Aber was will man denn, wenn sie in klar wirken? Da will man nur mehr Followers oder da will man mehr Likes. Ne? Also das ist auch immer so eine eigene Geschichte. Also lieber das Ding so, es funktioniert für die Server und nicht für die Leute da draußen. Also es
Braucht
ist.
man da nicht eine enorme Portion Mut, dass man sagt, es funktioniert für mich und das ist das, um was es geht?
Ja, das funktioniert, aber und das ist schon wieder so eine menschliche Krux. Ja. Es hätte bei mir nicht funktioniert mit 20 oder mit 30 oder mit 40. Ja. Das muss man da ganz ehrlich sagen. Also da hätte ich dann schon gesagt so, ah, ich brauche aber das und so, ah, mein Bild hat so wenig Likes, ich verstehe das überhaupt nicht. Gut, das hat es ja damals nicht so gegeben, weil ich auf Facebook jetzt da war. Aber bei den Ausstellungen. Ja. Ja, gut, Ausstellungen ist immer das sicherere. Du bist unter das deinesgleichen. Und rundherum sind Leute, die sich letztendlich interessieren. Da kommt keiner von hinten und sagt, Dislike, so ein Scheiß. Da kommt keiner. Ja? Also ist das, Facebook wird schon viel gefährlicher. Da sind nämlich die Bösen auch drin. Ja? Also die ungeliebten Kinder, die letztendlich dann eine schreiben, ja, aber. Ja? Mir gefällt das Bild schon, aber. Ja? Das ist ähnlich, genauso wie diese Geschichte. Ich bin kein Rassist, aber im Quintessenz unten kommt dann raus, du bist es.
Bist das so, ja.
Ja, das ist die Geschichte. Ja. Wenn man das sagen, also wenn man das verbindet, zum Beispiel, die menschliche Komponente in der Fotografie ist auch zugleich eine politische Komponente. Also du wirst es nicht glauben. Also Fotografie hat eigentlich dieses Spektrum innen allen gesellschaftlichen Schichten drinnen. Ja? Und deswegen ist ja Fotografie so dermaßen aufregend, ja? Weil du damit viel machen kannst. Und Fotografie, sagen wir uns ganz ehrlich, hat auch schon Kriege verhindert. Ja? Am richtigen Zeitpunkt das richtige Foto. Man ist zwar gejagt worden, aber nebenher den Bang Bang Club und all, oder das Massaker in Vietnam von Mai Ling, also das sind ja alles Dinge gewesen, also die was in der Geschichte, was die Geschichte beeinflusst hat und eine neue Zeitordnung dann eingeleitet hat, weil immer ein Krieg weggefallen ist oder weil auch hinterfragt worden ist. Was wären die Bilder ohne, wenn wir es nicht gehabt hätten? Woodstock, alle diese Dinge, diese historischen Bilder, wenn wir die nicht hätten. Und das macht aber dieses Jahrhundert dann so unglaublich transparent. Es kommt an näher, weil es war ja ein Abbild der Wirklichkeit. Und wir erleben die Wirklichkeit dann auch mit. Also ist Fotografie in allen Belangen, auch wenn du Pin-ups in die 70er Jahre fotografierst, ist es Zeitgeschichte. Nur wie ist das halt fotografierst und wie populär die Bilder werden, das ist eine eigene.
Das stimmt.
Ja, jetzt habe ich die ziemlich niedergequasselt,
Jetzt
Martin.
bin ich gerade
Jetzt bist du gerade beim
ein.
Überlegen, was könnte ich eigentlich nochmal. Nein, man kann über, weil, letztendlich, diese Dinge kann man tagelang reden
Total.
und weil es so facettenreich und so groß ist, ja? Gerade die Fotografie. Ja.
Wie wichtig, genau, zwecks Reden, wie wichtig ist für dich der Austausch unter Kollegen, Kolleginnen?
Es kommt immer auf die Kollegen drauf an. Ja, es gibt Kollegen, also wo du denkst, so, okay, da kann ich mich jetzt gar nicht austauschen, weil er mich nicht versteht. Ja, das gibt es auch. Ja. Dann gibt es natürlich Kollegen, also die hergehen und sie mit dir messen wollen. Das merkt man relativ schnell. Ja. Sie messen die, indem sie sich selber positionieren und ein bisschen selber heben. Das ist dann diese Form, ja, ich mache das ganz anders wie er. Oder den Zugang verstehen. Also das sind so diese Dinge. Oder er macht mehrere Lampen. Also ich erlebe ja immer wieder Fotografen und die wirklich gute Namen haben. Und da ist der Punkt, wo man da sagt, da klinke ich mir aus. Also da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also weil jeder seine eigenen Geschichten macht. Aber das, was sie mir nicht nehmen können, ist das, dass ich mir ihre Arbeiten anschaue und dann sage, ja, ihr habt zur Wertschätzung, ihr kriegt zur Wertschätzung von mir. Das heißt, ich suche keine Fehler, ich lasse die Bilder wirken. Ja? Und manchmal machen sie Bilder, also die sind wunderbar. Also, wo ich mir dann sage, danke, ich kann es nicht so machen. Ja? Das kennt ihr nicht. Ja? Das heißt nicht, dass ich jetzt technisch nicht drauf habe oder sowas in die Richtung, ja? Sondern weil ich einfach schon, weil ich anders denke oder weil ich anders rangehe. Die ganze Geschichte, aber ich bin froh, dass es ihn gibt oder sie gibt, weil sie dann auch solche Bilder machen und sie haben ihre Berechtigungen, ihre Formen und sind von der Schönheit oder vom Ausdruck oder eben von der Dramaturgie dann wunderbar, möchte ich gar nicht missen. Ja? Also die Wertschätzung zu anderen Fotografen ist das, was ich voraussetze innerhalb unserer Szene, die aber leider nicht wirklich oft vorhanden ist. Aber das heißt nicht, dass ich dann verbittert sei, bin, sondern es das heißt letztendlich, sie kriegen schon von mir die Wertschätzung. Ja? Außer er kann wirklich nichts. Also und ist dann in jeder scheiß Zeitung drinnen, weil er am lautesten schreit und die
Genau,
ganze
und laut rasselt,
Fotografenzunft
ja.
geht daran rasselt und die ganze Fotografenzunft dann in ein schiefes Licht bringt. Also das mag ich nicht. Ja? Also es gibt ein paar, aber jetzt sage ich echt keine Namen.
Keine Namen jetzt.
Keine Namen.
Ich werde rauspiepsen, sagst du.
Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Das ist aber so eine kleine Liste ist schon da. Das ist Scherz.
Sehr cool.
Ja.
Haben wir was vergessen, über was wir noch reden sollen?
Ja. Wir haben ja eigentlich schon ziemlich viel geredet. Also, wenn die Uhr stimmt, ne, dann haben wir jetzt da 36, vorher haben wir eine halbe Stunde gehabt, bei 30. Dann haben wir nur mal so 15 Minuten gehabt.
Ja,
Hey,
dann da ein Ton und da ein
ja.
Ton und
Das ist dann der Nachtpodcast. Schalten Sie ein, schlafen
Schlafen
Sie ein und am nächsten Tag in der
Sie
Früh, wenn es munter ist,
ganz noch
legen wir
immer.
auf.
Nein, ich denke nicht. Nein, ich glaube, wir haben es. Wenn die Leute deine Fotos jetzt zeigen wollen,
Ja.
wo schauen sie am besten nach?
Eigentlich auf meiner Homepage. Da ist es am allerbesten. Es ist sicherlich, ja, es sind nicht alle Bilder, aber es ist im Endeffekt der Eindruck, der stimmt. Wenn ich jetzt sage, es sind nicht alle Bilder, muss ich nur dazu sagen, ich bin ein kleiner Fotoholik. Ne? Also es gibt keinen Tag, wo ich nichts mache.
Wow.
Ne? Also an Bildern. Ja? Und dadurch wirkt es natürlich dann dementsprechend, boah, der schleudert das aus. Ja? Aber es hat jedes Bild die Liebe, die es verdient. Also dieses Einbetten, dieses sich damit beschäftigen, das raussuchen, wie ist es denn, welche Form finde ich dafür. Also es hat jedes Büdel im Endeffekt einen Stirnplatz natürlich auch in meinem Herzen. Also was ja logisch ist, weil es ein Teil von meinem Leben ist. Und man findet es natürlich auf meiner Homepage. Ja.
Das ist bergauer.cc.
Das ist ja www.bergau.cc. Oder wie gesagt, Google macht schlau. Ja? Also einfach Berger reingeben, dann findet man mich ja relativ schnell.
Cool.
Und
Social Media und
andere
so.
Schanddaten, ja. Social Media, na klar. Ich kann leider auf meiner Fotografie-Seiten kann ich natürlich ewig annehmen. Auf meiner privaten, da bin ich leider schon voll. Ja? Also da hau ich immer, das ist ja recht witzig. Also da kann man immer wieder Leute raushauen. Ja? Die jetzt so nicht wirklich aktiv sind, da habe ich dann immer das Gefühl, Spanner oder einfach nur introvertiert oder einfach nur beobachtend oder ich habe ihn als Freund, weil ich ihn, weil ich dann mehr, weil es bei mir dann mehr ausschaut oder so in der Richtung. Also mehr, es gibt sicher nur ein paar Facetten. Und da denke ich mal, also bei den Inaktivsten, also da gehe ich dann schon her und hau die dann raus. Ja. Weil in der Warteschleife doch immer mehr sind, besonders aus der spanischen Richtung und sehr viele Italiener und jetzt mittlerweile schießen die Franzosen auch im skandinavischen Raum, habe ich auch sehr viele. Also das setzt sich aber eher mehr, gar nicht mehr, es geht weg vom Regionalen. Ja. Das, was mir auch zum Teil recht ist. Ja. Weil, wenn du am nächsten Tag in Facebook reinschaust und da siehst, hey, ich hab die gestern gesehen in dem Lokal, wie war's denn? Wahnsinn, das interessiert dann 5000 andere Leute ja
Nein.
nicht. Weil die einfachsten Facebook-Regeln nicht eingehalten werden, wie zum Beispiel persönliche Nachricht, wie wär's damit?
Ja, genau, da war doch was, ja.
Aber
Stimmt.
das sind so Randbemerkungen, eher was zum Schmunzeln.
Eher was zum Schmunzeln zum
Ja,
Schluss, ja.
ja.
Ja, cool.
Gut, Martin.
Gut, Joachim. Dann sage ich, ich glaube, wir haben da noch anfänglichen Tonproblemen, aber das kriege ich hin. Oder irgendwie so.
Wir vertrauen dir.
Oh
Und
Gott,
ich vertraue
nein!
dir. Nein, bitte nicht. Das wird ein einziges Knacksen werden. Ja. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt auch genossen, mit dir zu reden, weil es ja eigentlich
Ein
mein
Glück.
Lieblingsthema ist. Ja.
Voll,
Das
merkt man ja.
ist ja bei den Vorträgen, dass ich mich jetzt ganz selten vorbereite, also und alle die Sachen ziemlich frei vortrage. Also ich nehme, habe
Ja.
nur meine niemals Stichwortzetteln, weil das geht eigentlich die ganze Vita, die ganze Geschichte und so weiter, es geht über Bilder. Und wenn man die projiziert, hat man im Endeffekt den
Dann
kein,
redet
hat
man
man
ja
im
stundenlang
Endeffekt einen
dazu im
tollen
Normalfall.
Rahmen.
Genau. Sehr cool. Sehr cool. Dann sage ich danke an die Zuhörer für die Zeit, dass euch die genommen habt.
Ihr
Für
wart mutig und
alle, die noch
tapfer.
wach sind. Na, so lange ist es gar nicht. Ich habe schon viel längere gehabt, keine Angst.
Wirklich?
Ja. Aber es war extrem kurzweilig und sehr interessant. Danke.
Du, hat mich auch gefreut.
Dann sage ich jetzt hochoffiziell Ciao und bis zum nächsten Mal.
Wir hören, wir sehen uns und überhaupt. Ja? Okay, ich sage auch
Cool.
danke. Gell? Und schönen Abend, schönen Vormittag und Mahlzeit.